Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stürvesand, guten Abend. Welche politischen Bücher sollten Sie gerade lesen? Wir liefern jede Woche Empfehlungen. Heute zum Beispiel Bücher aus den oder über die USA vor der Präsidentschaftswahl. America First von Stefan Bierling und Neulich in Amerika von Elliot Weinberger. Danach geht es um Informationskriege. Moderne Kriegsführung baue auf soziale Zersetzung durch Facebook- und Twitter-Kampagnen, schreibt Peter Pomerantsev in seinem aktuellen Buch. Über ein anderes Kampfmittel berichtet das Buch der Kriegsberichterstatterin Christina Lamb, nämlich über Vergewaltigung. Die lautlose Eroberung heißt das Buch, das wir zum Schluss der Sendung vorstellen. Darin berichten die Expertinnen Clive Hamilton und Mareike Ohlberg darüber, wie China westliche Demokratien unterwandert. Als 2016 Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt wurde, herrschte vielerorts Sprachlosigkeit. Wie konnte das geschehen, lautete die Frage, der danach Buchautorinnen vor allem in den USA nachgingen. Aber auch US-Experten in aller Welt fanden ihre Antworten und Erklärungen für das Phänomen Trump. Das simple, durchschaubare, aber trotzdem wirksame Muster, das Trump an die Macht brachte, ist seitdem aus vielen Perspektiven erzählt worden. Jetzt, da eine mögliche Wiederwahl ansteht, ist der Buchmarkt abermals gut bestückt mit Titeln über Trump und die gespaltene US-Gesellschaft. Wir hatten bereits einige in der Sendung, zuletzt Philip Gorskys Ausführungen über die evangelikalen Christen als wichtige Wählergruppe Trumps. Heute stellen wir Ihnen America First aus der Feder des Politikwissenschaftlers Stefan Bierling vor, der einerseits bilanziert, wie Trump die Unterstützung seiner wichtigsten Wählergruppen aufrechterhalten hat und noch einmal die Schwierigkeiten einer Außenpolitik ohne Kompromissbereitschaft entfaltet. Markus Pindor stellt es vor.
Das schillernde Phänomen, das der derzeitige amerikanische Präsident darstellt, speist sich aus vielen Quellen. Und Stefan Bierling nähert sich in seinem Buch aus vielen Perspektiven deskriptiv und analytisch dieser Präsidentschaft. Für seine Anhänger ist Trump eine Erlösung, für seine Gegner ein Trauma. Viel ist über die Persönlichkeit Donald Trumps spekuliert worden und das nicht zu Unrecht, braucht es doch nach wie vor Erklärungsansätze für sein politisches Verhalten, so Stefan Bierling.
Als Mensch ist Donald Trump eigentlich relativ langweilig und unerheblich, weil er hat nur 3 oder 4 Handlungsweisen, die er sich in seinem ganzen Leben bewahrt hat. Er übertreibt bis zum Punkt der Lüge, um sich selbst gut darzustellen. Er macht nie Fehler, zumindest in seiner eigenen Ansicht, oder er schiebt sie auf andere. Wenn er attackiert wird, wenn er angegriffen wird, schlägt er mit doppelter Kraft zurück. Und er schart nur Loyalisten um sich. Das ist im Grunde das, was Donald Trump ausmacht. Selbstglorifizierung ist der Kern dieser Person und ist im Grunde auch die Marke, die er in der Öffentlichkeit verkauft.
Stefan Bierling sieht im Wesentlichen 3 sehr stabile Wählergruppen, die Trump stützen. Er habe es geschafft, aus diesen heterogenen Gruppen in der Republikanischen Partei eine Koalition zu schmieden, die sehr geschlossen hinter ihm stehe. Die Wirtschaftsliberalen, die traditionell bei den Republikanern verortet werden. Nicht nur Großunternehmer, sondern auch viele kleine Gewerbetreibende, die vor allem Steuersenkungen und Deregulierung wollen. Das hat der republikanische Kongress mit Zustimmung Trumps durchgesetzt und deshalb hat diese Gruppe keinen Grund, von ihm abzurücken. Das zweite große Wählersegment sind die fundamentalistischen evangelikalen Christen. Sie sehen fast mit Panik, wie säkular Amerika in kulturellen, sozialen und religiösen Fragen geworden ist und immer mehr wird. Dieser Gruppe hat Trump versprochen, konservative Richter zu ernennen. Nicht nur im Supreme Court, sondern auch in den unteren Bundesgerichten. Eines der wichtigsten Ziele der Evangelikalen ist es, über den obersten Gerichtshof das Recht auf Abtreibung auszuhebeln. Die dritte Gruppe verbindet man am stärksten mit Trumps Namen. Die Wutbürger, die Trumpisten. Sie fühlen sich vom rapiden Wandel der Gesellschaft und der der Wirtschaft überfordert und wollen eine Autorität, die sie davor schützt. Denen gibt Trump die ständige Empörung. Zum Beispiel die Attacken auf die angeblich abgehobenen Eliten, zu denen der Immobilienmilliardär paradoxerweise selbst gehört. Trump bietet den Wutbürgern Sündenböcke, zuvorderst Immigranten, Ausländer, Andersfarbige, bis hin zu den Universitäten und natürlich den Demokraten bis zu Barack Obama. Und das schweißt diese Gruppen zusammen. Die emotionalen Bedürfnisse und die Interessen dieser drei Wählergruppen habe Trump gut bedient, so der Autor. Seine Zustimmungsraten sind in den letzten 4 Jahren, egal was er tat und wie er sich verhielt, nie unter 40% gefallen. Und das gebe ihm zumindest eine kleine Chance auf die Wiederwahl, so der Regensburger Politikwissenschaftler. Stefan Bierling behandelt alle relevanten Politikfelder. Immigration, Wirtschaft, Handel, Justiz, das Impeachment-Verfahren, Außenpolitik und nicht zuletzt den von Trump befeuerten erzkonservativen Kulturkrieg gegen das moderne, multikulturelle Amerika. Was Trump nie geworden ist, ein Präsident für alle Amerikaner, ein Landesvater, ein kompetenter Krisenmanager. Und hier sieht der Wissenschaftler eine klare Schwäche Trumps, die ihn zumindest bei einem Teil seiner Wählerschaft entzaubert habe. Das schlechte Corona-Management hat mittlerweile zu so vielen Toten wie in keinem anderen hochentwickelten westlichen Land geführt.
Viele Themen kann man im Grunde wegdrücken und wegdiskutieren, aber in manchen Themen kommt einfach die Realität mit aller Brutalität zurück. Und das ist eben Corona und die Pandemie bis hin zu seiner eigenen Erkrankung. Das rückt natürlich diese ganze Thematik wieder ganz zentral in den Wahlkampf. Und damit passiert etwas, was Trump nie haben wollte. Er wird jetzt daran gemessen, wie er im Grunde mit dieser schwersten Gesundheits- und sozialen Krise der USA seit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen ist. Und das Verdikt der Amerikaner, vor allem der Demokraten, aber auch vieler Republikaner, fällt in dieser Frage überaus negativ aus.
Der Autor beschreibt sehr anschaulich auch das internationale Verhalten Trumps. Auffallend besonders seine liebedienerische Haltung gegenüber dem russischen Präsidenten Putin.
Einmal im Amt leugnete der Präsident jede Verstrickung Moskaus in den amerikanischen Wahlkampf, überhäufte seinen russischen Kollegen mit Komplimenten und verteidigte ihn beharrlich, selbst wenn er dafür sein eigenes Land und seine Geheimdienste kompromittieren musste.
Trump traf sich mehrfach mit Putin, nur in Anwesenheit eines russischen, nicht eines amerikanischen Dolmetschers, was völlig unüblich ist. Der Präsident ließ anschließend auch sein eigenes Kabinett und den US-Kongress über den Inhalt der Gespräche im Dunkeln. Bierling vermutet:
Das tat er wohl nicht ohne Grund. In vielen Fragen brach Trump mit etablierten amerikanischen Positionen und übernahm die russische Sichtweise.
In krassem Gegensatz dazu steht das schlechte Verhältnis Trumps zu den engsten Verbündeten. Der US-Präsident betrachtet internationale Beziehungen und die Bündnissysteme der USA lediglich als Bürde, nicht als Bereicherung und Sicherheitsgewinn. Trumps teils offene Verachtung der engsten Verbündeten speise sich im Wesentlichen aus zwei Quellen, so der Politikwissenschaftler Bierling. Zum einen habe der amerikanische Präsident autoritäre Instinkte. Demokratische Prozesse und das Aushandeln von Kompromissen passen nicht in seine politische Vorstellungswelt. Sich mit demokratisch legitimierten Staatslenkerinnen und Lenkern auseinanderzusetzen, widerspreche Trumps Vorstellung von Politik.
Das Zweite ist, dass er die Alliierten systematisch als Parasiten, als Trittbrettfahrer diskreditiert. Das hat er schon im ganzen Wahlkampf gemacht. Die übervorteilen uns, die zahlen ihre Beiträge nicht zur NATO, die sind beim Handel im Grunde unfair mit uns umgegangen. Dass amerikanische Jobs verloren gehen, hat nicht nur mit China zu tun, sondern auch vor allem mit den Europäern und primär mit den Deutschen.
Im Grunde, so die Analyse des Politikwissenschaftlers, verstehe sich Trump sehr viel besser mit Politikertypen wie Erdogan und Putin, die ihm von der Persönlichkeit und politischen Haltung sehr viel näher seien. Der Band ist gleichzeitig eine glänzende Darstellung und eine konzise Analyse der bisherigen Amtszeit Trumps und überzeugt durch einen quellengesättigten Auftritt und einen flüssigen, klaren Stil. Wer das Phänomen Trump und die dahinterliegenden gesellschaftlichen Prozesse in den USA besser verstehen will, findet hier eine lesens- und empfehlenswerte Gesamtdarstellung.
meint Markus Pindur über Stefan Bierlings Buch America First, Donald Trump im Weißen Haus, eine Bilanz. Bei CH Beck verlegt, 271 Seiten stark, zum Preis von 16,95 Euro. Nach der analytischen US-Lektüre jetzt zum Meinungsbeitrag in dieser Sendung. Elliot Weinberger ist politischer Kommentator, Kolumnist, Essayist. Zur US-Präsidentschaftswahl ist jetzt auf Deutsch eine Essaysammlung des amerikanischen Autors erschienen, die sich mit den Amtszeiten von George W. Bush und Donald Trump befasst. Titel: Neulich in Amerika. Mal ein ganz anderer Ansatz beim Versuch, die USA zu verstehen. Katja Ritterbusch hat das Buch für uns gelesen. Frau Ritterbusch, was ist das Besondere an diesem Essayband von Elliot Weinberger?
Also das Besondere ist der Autor und damit verbunden natürlich auch die Form. Die meisten Bücher rund um die USA und die Präsidentschaftswahlen stammen ja von Historikern, Politikwissenschaftlern, Journalisten und sind in der Regel mehr oder weniger analytisch angelegt. Elliot Weinberger ist nun Schriftsteller, Dichter, Übersetzer. Er schreibt über Themen wie Vogelkunde und Aztekenrituale. Und so gibt er auch seinen politischen Essays oft eine eher schräge literarische Form. Ein Essay trägt zum Beispiel den Titel »Die Republikaner, ein Prosagedicht«. Und da beginnt er jeden Absatz mit einer vermeintlich belanglosen, neutralen Aussage und kontrastiert diese Aussage dann mit dem tatsächlichen Hintergrund. Zum Beispiel »Die Republikaner mögen Hunde« und dann beschreibt er den Einsatz von Kampfhunden bei der Folter irakischer Gefangener. Und dieser Stil ist schon ungewöhnlich für ein politisches Buch.
Was für ein Bild von Amerika zeichnet er denn da?
Ja, der Titel »Neulich in Amerika« lässt ja eine Art lakonische Collage aus dem Riesenland USA erwarten. Das war zumindest meine Assoziation. Aber tatsächlich fokussiert sich Weinberger ausschließlich auf zwei republikanische Administrationen, Bush und Trump, und auf deren Missetaten. Und er lässt die Demokraten vollkommen aus. Die Obama-Administration taucht allenfalls eher schattenhaft als das gute und saubere Gegenbild auf, gewissermaßen. Ich habe das Prosagedicht ja schon erwähnt. Ein anderes Beispiel ist der Essay »Was ich hörte vom Irak«. Das ist auch eine von Weinbergers bekannteren Schriften. Und darin reiht er die hohlen Phrasen von Mitgliedern der Bush-Regierung während des Irakkrieges aneinander und kontrastiert diese Worthülsen dann mit den tragischen Fakten und Zahlen aus eben diesem Krieg. Er macht dann ähnliche Kunstgriffe in späteren Kapiteln über die vergangenen 4 Jahre unter Donald Trump. Und das ist sehr intensiv und sehr eindrücklich, aber der Autor spart eben ganze politische Realitätsblöcke einfach aus, nämlich demokratische Präsidentschaften, und zeichnet damit eher ein Bild von den USA, das gewissermaßen die Vorurteile und Stereotype von Amerika-Bashern bestätigt, also das Bild von einem tief korrumpierten Staat und einer vollkommen gestörten Gesellschaft.
Und wie haben Sie dann eben vor dem Hintergrund dieses Wahlkampfs diese Essays gelesen?
Weinberger fährt in seiner Abrechnung mit den Republikanern ganz schweres Geschütz auf, auch sprachlich. Die Auffanglager für illegale Einwanderer an der Grenze zu Mexiko bezeichnet er zum Beispiel durchgehend als Konzentrationslager. Republikanischen Politikern unterstellt er, homophobe Rassisten zu sein. Viele sind das sicher auch, aber eben nicht alle. Und Weinbergers Sittengemälde von Amerika ist absolut kompromisslos und binär. Also das Gute und das Böse Amerika, das Edle und das Hässliche, wobei das Gute und Edle in seinem Narrativ kaum vorkommt. Und das vertieft die Spaltung der Gesellschaft und ist meiner Meinung nach durchaus ein Spiegelbild der Weltsicht von Donald Trump. Lass nämlich noch ein Beispiel nennen. In einem Essay beschreibt Weinberger Trumps republikanische Mitbewerber im Vorwahlkampf 2016, vor 4 Jahren. Ein absolutes Horrorkabinett. Und ich gebe zu, das ist zum Teil messerscharf beobachtet und auch bitterbös brillant geschrieben. Aber manchmal ist es auch einfach nur unter Niveau, finde ich. Wenn Weinberger zum Beispiel auf Ted Cruz eingeht, den Senator von Texas. Zugegeben, kein Sympathieträger. Da schreibt er, ich zitiere, Cruz mag unter Politikern insofern einzigartig sein, als die Erwähnung seines Namens immer wieder von Bemerkungen über seine Widerwärtigkeit begleitet wird. Es gab sogar einen Artikel eines Neurologen, der erklärte, warum Cruz' Gesichtsstruktur Abscheu erregt. Zitat Ende. Also, indem Weinberger wirklich jeden republikanischen Politiker als üble Karikatur zeichnet, sagt er damit ja auch, jeder Amerikaner, der irgendwann einmal den Republikanern nahestand, ist politisch und moralisch indiskutabel. Und mit einer solchen Botschaft lockt man keine Wähler aus der Trotzecke. Ganz im Gegenteil, damit spielt man Trump zu. Und deshalb, finde ich, ist die Haltung, die hinter solchen Texten steht, nicht nur extrem arrogant, sondern auch politisch befremdlich. Künstler hin oder her.
Gibt es irgendwas, was Sie mitnehmen aus der Lektüre? Gab es was Überraschendes für Sie?
Ja, schon. Wir sind ja alle so besessen von und so fokussiert auf Trump, dass wir andere Kapitel und auch andere düstere Kapitel in der jüngeren Geschichte der USA fast vergessen, wie eben den Irakkrieg mit all seinen politischen Nachbeben. Immerhin ein Krieg, der auf fabrizierten Beweisen beruhte und hunderttausende Menschenleben gekostet hat. Und das und auch vieles andere geht meiner Meinung nach im Getöse um Trump heute oft unter. Und es ist nicht nur die Erinnerung an diese Ereignisse selbst, sondern auch daran, wie die Verbündeten die USA zu jener Zeit gesehen haben. Ich erinnere mich gut, viele in Deutschland haben Amerika unter Bush damals fast genauso verachtet, wie sie heute Amerika unter Trump verachten. Und Weinbergers Buch erinnert eben auch daran.
Wem, Frau Ritter-Busch, würden Sie das Buch empfehlen?
Also, aus all den Gründen, über die wir gesprochen haben, ist das jetzt kein Buch, das man so im klassischen Sinne empfehlen kann. Außer natürlich Leuten, die gern ihre Negativvorurteile bestätigt haben möchten. Aber es ist ein Buch, das wirklich im Wortsinn zur Debatte fordert, weil es unorthodox ist, weil es ganz bewusst unausgewogen ist, radikal einseitig und ein Buch, das sicher auch provozieren will. Und das, finde ich, macht es interessant und das macht es eben auch diskussionswürdig.
Katja Ritter-Busch war das über Neulich in Amerika von Elliot Weinberger. Im Bärenberg Verlag erschienen in der Übersetzung von Beatrice Fassbender, Eike Schönfeld und Peter Thorberg. 268 Seiten, 16 Euro. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Was passieren kann, wenn gesellschaftliche Spaltung im Netz mit Hass und Hetze forciert wird, musste Frankreich gerade erleben. Ein Lehrer wird brutal ermordet, weil sich der Hass gegen seine demokratische Haltung im Netz verselbstständigt hat, weil der Umgang ohne jede Regel so weit getrieben wurde, dass sich ein Extremist dazu entschied, den Worten die Tat folgen zu lassen. Dabei leben wir doch in Zeiten des Friedens, haben wir zumindest gedacht nach dem Ende des Kalten Krieges. Aber Diktaturen, Unterdrückung und Krieg gibt es eben nicht nur in oder zwischen Staaten, sie existieren auch im Netz. Mit dem Aufkommen des Cyberzeitalters seien überall auf der Welt Informationskriege ausgebrochen, schreibt der britische Publizist Peter Pomerantsev. Diese hätten mehr Zerstörungskraft als klassische Propaganda. Der Titel seines Buches lautet daher: Das ist keine Propaganda. Peter Carstens hat es für uns gelesen.
Als das Sowjetimperium zerfiel, gelangten zahlreiche Staaten zu Freiheit und Demokratie. Es war die Zeit, als Peter Pomerantsevs Eltern, zwei russische Intellektuelle im Exil, zu den Siegern gehörten. Mit Radiosendungen, Filmen und Poesie hatten sie für die Wahrheit gekämpft. Spätere Dissidenten und Bürgerbewegungen hatten das Internet und die sozialen Medien, um sich zu organisieren. Doch auch Autokraten und Diktatoren rüsteten nach. Sie führten heute regelrechte Informationskriege, wie Pomerantsev es bezeichnet. Der Terror gegen die Bürgerinnen und Bürger äußert sich in sozialer Zersetzung mit Hilfe von Twitter- und Facebook-Kampagnen. Der Wissenschaftler und Publizist Pomerantsev, der sich an der Londoner School of Economics mit der Manipulation von Informationen befasst, schreibt über eine düstere Zeit.
Wir leben in einer Welt der amoklaufenden Massenbeeinflussung, in der sich die Manipulationsmittel weiterentwickelt und vervielfacht haben. Eine Welt der Dark Ads, Deepfakes, Fake News. Worte, für die Angehörige vergangener Generationen sich zu Opfern bereit gewesen waren, wie Demokratie und Freiheit, Europa und der Westen, sind vom Leben in einer Weise ausgehöhlt worden, dass sie als leere Hüllen erscheinen, aus denen die letzte Wärme und sämtliches Licht entwichen sind.
Es seien, schreibt der Autor, vor allem der alte sowjetische Geheimapparat und sein Werkzeug, Wladimir Putin, gewesen, die nach dem Untergang des Imperiums eine neue Art des Krieges etabliert hätten. Ihr nostalgisches Projekt? Russland zu alter Stärke bringen. Das bedeutet, Opposition niederzuhalten und äußere Gegner zu attackieren. Weil Russland für eine konventionell dominante Weltpolitik die Mittel fehlen, setze Moskau verstärkt auf eine neue Art der Kriegsführung. Es gäbe, so Pomerantsev,
einen Wechsel von der Vernichtung des Gegners zu dessen innerer Zersetzung. Von einem Krieg mit konventionellen Kräften zur Kriegführung mit irregulären Gruppierungen. Vom physischen Schlachtfeld zum menschlichen Bewusstsein sowie vom zeitlich begrenzten Krieg zum Zustand permanenter Kriegführung als Konstante des nationalen Lebens.
Das alles begann in Russland, schreibt Pomerantsev, der für seine Reportagen und Analysen mit Moskauer Spin-Doktoren ebenso geredet hat wie mit serbischen Hackern und mexikanischen Internetaktivisten, Vertretern der identitären Bewegung oder dem Spiritus Rector der Brexit-Kampagne, der ihm berichtete, dass Fotos von leidenden Tieren, natürlich von der EU gequält, der größte Renner seiner Austrittsaktivitäten im Netz waren. Gemeinsam mit dem Autor begibt sich der Leser auf eine Weltreise über Manipulationsfelder der Cyberkampagnen. Während zu Anfang junge Leute die neuen Medien nutzten, um etwa auf dem Tahrirplatz in Kairo oder dem Maidan in Kiew Anhänger zu mobilisieren, waren es bald Autokraten, Diktatoren und Verbrecher, welche die Technik nutzten, etwa in der Ostukraine.
Das Internet, das Medium, das die Revolution handlungsfähig gemacht hatte, wurde mit Kreml-Content aus der Trollfabrik bei St. Petersburg überschwemmt. Mitarbeiter bekamen jeden Tag $100 dafür, dass sie Bilder, Videos und Kommentare posteten, um in der Ostukraine Verwirrung, Feindschaft und Panik zu stiften.
Pomerantsev führt seine Leser auf die Philippinen, wo der Regierungschef Duterte seine Mordkampagnen gegen angebliche Kriminelle ebenso mit sozialen Medien orchestrierte, wie die Regierung Maduro in Venezuela ihre Anhänger über geschlossene soziale Kanäle zur Attacke auf Oppositionelle mobilisierte. Eng verwoben sind seine Reportagen mit Familienerinnerungen an die Sowjetzeit. Die könnte man in seinen Worten fast schon als gute alte Zeit beschreiben.
Es gab eine gewisse Vorhersagbarkeit. Sie konnten einen umbringen oder man verließ die Stadt, nahm sich einen Rechtsanwalt, schrieb an eine Menschenrechtsgruppe, griff zu den Waffen. Man wusste, wer die Agenten waren, wer hinter einem her war und warum. Das alles war gewissermaßen Routine. Aber jetzt? Man kann den Gegner nicht sehen. Man kann nicht sagen, gegen wen man kämpft. Er ist anonym und befindet sich überall und nirgends. Wie soll man gegen einen Online-Mob kämpfen? Man weiß nicht einmal, wie viele der Mobster real sind.
Der traditionelle Mordanschlag ist nicht aus dem Repertoire verschwunden, wie die Fälle Nemtsov, Skripal oder zuletzt Nawalny zeigen. Und wie immer würden dann aus russischer Sicht Tschetschenen, Ukrainer, die CIA oder der Westen verdächtigt. Nach dem Abschuss einer Passagiermaschine 2014 durch eine russische Hightech-Rakete hieß es aus den Trollfabriken, Ukrainer hätten das Flugzeug abgeschossen, weil sie es für Putins Privatjet hielten. Oder es sei im Vorhinein mit Leichen beladen worden, um das Ganze zu inszenieren. Was Pomerantsev grämt und schon seinen Vater Igor aufbrachte, war die Indifferenz gegenüber dem Offensichtlichen.
Igors größte Wut entlud sich jedoch in Texten über den Zynismus, dem er im Westen begegnete. So sagte ihm ein westdeutscher Journalist, dass die Wahrheit irgendwo zwischen dem Archipel Gulag und den offiziellen sowjetischen Verlautbarungen liegen dürfte. Begriff der deutsche Journalist nicht, dass es zwischen Wahrheit und Lüge keine Mitte gibt?
Pomerantsevs Botschaft, man darf die Augen vor den Realitäten der modernen Informationskriege nicht verschließen. Wer sein Buch liest, dem bleiben sie weit geöffnet.
Peter Carstens besprach Peter Pomerantsev. Das ist keine Propaganda, wie unsere Wirklichkeit zertrümmert wird. Verlegt bei der DVA in der Übersetzung von Klaus-Dieter Schmidt. Das 296 Seitenwerk kostet 22 Euro. Vergewaltigung im Krieg, eingesetzt als Waffe, als Mittel, die feindliche Seite zu bestrafen, zu erniedrigen, zu zerstören. Darüber schreibt die britische Kriegsberichterstatterin Christina Lamb. Sie berichtet über die Sexsklavinnen des IS im Irak und in Syrien, über das gleiche Phänomen auf den Philippinen. Trostfrauen wurden die Sklavinnen dort zynischerweise genannt. Die Täter waren japanische Soldaten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Lamb trägt in ihrem Buch »Unsere Körper sind euer Schlachtfeld« eine Vielzahl von Schauplätzen solcher Verbrechen zusammen. Sie spricht mit den Betroffenen, sie lässt sie in ihren Texten zu Wort kommen. Martina Wählte hat das Buch für uns gelesen. Frau Wählte, der Titel ist ja mehr als drastisch. Die Fälle, die sie schildert, sind verstörend. Ist das so durchgehend der Tonfall in dem Buch?
Ja, Christina Lamb hat wenig positive Aspekte an dem Thema, auch was die strafrechtliche Verfolgung anbelangt. Aber man kann das Thema nicht irgendwie relativieren. Sie bringt drastische Fälle von Massenvergewaltigungen anhand von Einzelschicksalen. Sie hat die Opfer, die Frauen besucht, hat mit viel Mühe sie zum Sprechen gebracht und bringt wirklich entsetzliche Tatsachen ans Licht, die allerdings nichts Neues sind in unserer Zeit, sondern auch das macht sie in einem kurzen historischen Rückblick schon eine lange Tradition haben. Vergewaltigung von Frauen hier nicht als Einzelfälle. Sexuelle Übergriffe und Gewalt gibt es sicher als Einzelfälle in allen Ländern. Aber hier geht es vor allen Dingen um im Sinne von Genozid begangene Massenvergewaltigungen von zigtausenden Frauen.
Von welchen Schauplätzen der Gewalt erfahren wir da genau?
Ja, von Bosnien, von Ruanda, Irak, Nigeria, Kolumbien, von der Zentralafrikanischen Republik und mit einem Schlenker auch von Spanien und Deutschland, speziell den Ostgebieten nach dem Zweiten Weltkrieg. Also es ist kein Problem, kein Thema in Ländern außerhalb Europas, sondern auch innerhalb Europas. Es hängt an von der Krisen- und Kriegssituation, die eben die übelsten Instinkte der Menschen entfesselt und die durch Anweisungen aufgrund militärischer Ziele und politischer Ideologien in Gang gesetzt und legitimiert werden. Das Schlimme ist, dass diese Verbrechen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so muss man sie ja einordnen, dass die totgeschwiegen werden und auch rechtlich ja nicht nennenswert verfolgt.
Ja, Sie haben das vorhin schon angesprochen. Das ist natürlich sehr schwierig mit der juristischen Strafverfolgung, wenn sowas unter Kriegsrecht passiert, was auch immer Kriegsrecht eigentlich erlaubt, sei dahingestellt. Hat sie denn Fälle gefunden, wo es so etwas wie juristische Strafverfolgung gegeben hat?
Ja, das, was mir imponiert hat, war, dass Lincoln schon 1863 die Vergewaltigung von Frauen als Kriegswaffe verurteilt wissen wollte mit der Todesstrafe. Also das war sicher die früheste offizielle Anerkennung von Gewalt als genauso eine schlimme Waffe wie Bomben oder Kalaschnikows. Aber insgesamt hat sich die internationale Staatengemeinschaft sehr schwer getan. Es gab 1949 die Genfer Konvention, die in Artikel 27 den Schutz vor Vergewaltigung und erzwungener Prostitution und sogar unzüchtigen Handlungen festgelegt hat. Aber 1998 wurde auch Vergewaltigung erstmals als Kriegsverbrechen strafrechtlich verankert durch den Internationalen Strafgerichtshof, also in diesem römischen Statut, das als Basis der Rechtsgrundlage für 123 Staaten anerkannt ist, wobei man auch sagen muss, das ist eine große Zahl von Staaten. Es sind aber nur 60% aller Staaten und nicht unterzeichnet oder nicht ratifiziert oder wieder zurückgezogen wurde die Zustimmung zu diesem römischen Statut von China, Indien, USA, Russland, der Türkei. Und das sind doch einflussreiche, große Länder, die in viele Kriegskonflikte unmittelbar oder mittelbar einbezogen sind. Also da ist der, ja, die Perspektive auf eine gerechte, wie auch immer, Verfolgung dieser Straftaten nicht sehr gut.
Was erfahren wir denn über das Motiv von Christina Lamb, sich mit diesem fürchterlichen Thema überhaupt auseinanderzusetzen?
Christina Lamb hat 3 Jahrzehnte als Auslandskorrespondentin für die Sunday Times gearbeitet und dann ist sie in die Kriegsberichterstattung gewechselt als eine der ganz wenigen Frauen. Und sie hat berichtet, dass in ihrem Team von insgesamt 6 Journalisten und Journalistinnen die Männer überhaupt nicht über das Geschehen hinter der Front berichtet haben. Und außer ihr aber auch nur eine Frau einmal ein Kriegsopfer, ein weibliches Kriegsopfer zitiert hat. Also das heißt, der Blick auf das, wie in Kriegszeiten das Leben irgendwie aufrechterhalten wird von Frauen, wie also Kinder versorgt werden, wie Essen besorgt wird, wie Schulunterricht wenigstens auf Minimalbasis gewährleistet wird, wie alte Menschen versorgt werden, das interessiert nicht. Und davon hört man ja auch in den Nachrichten, in Dokumentationen, in irgendwelchen Berichten so gut wie nie etwas. Also es war eigentlich ihr Erkenntnisinteresse, wie läuft das hinter der Front? Und dadurch kam sie eben auch auf die immense Gewalt gegen Frauen.
Vielen Dank. Martina Wählte war das über Christina Lambs Buch »Unsere Körper sind euer Schlachtfeld«. Frauen, Krieg und Gewalt. Im Penguin Verlag erschienen, 446 Seiten, 24 Euro. Sachbücher über China haben Konjunktur. Groß ist der Hunger nach Erklärungen über dieses fremde, riesige Reich, das global immer mächtiger und wichtiger wird. Dabei expandiert die Supermacht eben nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Das werde vom Westen nicht ausreichend wahrgenommen, warnen viele Autorinnen und Autoren. China übernehme ökonomisch und infrastrukturell zentrale Einrichtungen in anderen Ländern und exportiere eben auch sehr erfolgreich autoritäre Strukturen in alle Welt. Der australische Ethiker Clive Hamilton und die deutsche Ostasienwissenschaftlerin Mareike Ohlberg gehören zu den profiliertesten China-Kennern. Ihre Recherche zur politischen Unterwanderung des Westens trägt den Titel »Die lautlose Eroberung«. Katharina Borchert hat es gelesen.
Da kann einem ganz schön mulmig werden, wenn man »Die lautlose Eroberung« liest. Denn dieses 500-Seiten-Kompendium ist nichts weniger als das maßgebliche Weißbuch unserer Zeit über die politische Expansion Chinas. Es deckt die Strategien der chinesischen Führung auf und nennt die treibenden Kräfte beim Namen. Das fängt bei Politikern an, reicht über Geschäftsleute, Professoren, Journalisten bis hin zu Bürgermeistern aus der deutschen Provinz, die sich durch eine Städtepartnerschaft mit Fernost ein kleines wirtschaftliches Extra für ihre Stadt erhoffen. Ein gespenstisches Wimmelbild, dieses Buch, das als Warnung zwar einseitig ausfällt, an dessen sachlicher Richtigkeit aber kein Zweifel besteht. Geschrieben haben es Clive Hamilton, Ethikprofessor an der Universität Canberra, und Mareike Ohlberg, Ostasienwissenschaftlerin und bis vor kurzem Mitarbeiterin am China-kritischen Marix-Institut in Berlin. Beide recherchieren schon seit vielen Jahren zu Chinas zunehmendem politischen Einfluss auf der Welt. Ihr Fazit ist eindeutig.
Die Kommunistische Partei Chinas verfolgt ein ambitioniertes, gut geplantes Programm zur weltweiten Einflussnahme und Einmischung und kann gewaltige wirtschaftliche und technologische Ressourcen einsetzen, um ihr Vorhaben zu verwirklichen. Tatsächlich sind die groß angelegte Kampagne zur Unterwanderung der Institutionen in westlichen Staaten und die Versuche, die Eliten dieser Länder an China zu binden, sehr viel weiter fortgeschritten, als die Parteiführung selbst erwartet haben dürfte.
Dieser Erfolg ist der sogenannten Einheitsfront in China zuzuschreiben, der etliche parteinahe Organisationen angehören, die Hamilton und Ohlberg zufolge alle dasselbe Ziel verfolgen: die Infiltrierung des Westens in unterschiedlichen Lebensbereichen. Von diesen Gruppierungen hat man hierzulande noch nicht viel gehört. Wie sie konkret vorgehen, ist Gegenstand des Buches und wird ausführlich analysiert. Der Fokus liegt dabei auf den angelsächsischen Ländern, allen voran Kanada. Doch die Autoren analysieren auch in je eigenen Kapiteln die Einflussnahme Chinas auf Frankreich, Italien und Deutschland. Eine wichtige Rolle spielen dabei die wirtschaftlichen Verbindungen, die zum weltumspannenden Projekt der neuen Seidenstraße gehören, in das auch deutsche Städte wie Duisburg, Düsseldorf und Hamburg längst engmaschig eingebunden sind.
Um sich bei der chinesischen Führung einzuschmeicheln, üben sich die deutschen Autobauer in ihren Äußerungen über China in Selbstzensur. Der Vorstandsvorsitzende von VW bestritt in einem BBC-Interview, je von den Konzentrationslagern in Xinjiang gehört zu haben, und erklärte, er sei extrem stolz auf die Tätigkeit des Unternehmens in der Region. Mercedes-Benz beeilte sich, sich dafür zu entschuldigen, dass es ein harmloses Zitat des Dalai Lama in einer seiner Werbeanzeigen auf Instagram verwendet hatte. Audi entschuldigte sich prompt und aufrichtig, nachdem es in einer Pressekonferenz in Deutschland eine falsche China-Karte, auf der Taiwan nicht als Teil Chinas dargestellt war, verwendet hatte.
An anderen Stellen nennen Hamilton und Ohlberg auch die Klarnamen der einzelnen Akteure, sodass man dieses Buch als Who's Who der internationalen China-Connection lesen kann. Unverständlich bleibt dabei, warum der Verlag dem Buch kein Personenregister spendiert hat, was bei der Vielzahl der recherchierten Namen überaus nützlich gewesen wäre. Denn die lautlose Eroberung ist auch unbedingt ein Nachschlagewerk. Die Rechercheleistung der beiden Autoren ist enorm und es gibt augenblicklich keine andere, derart faktenbasierte und detailgenaue Analyse zur chinesischen Politexpansion. Auch die verwendeten Quellen haben die Autoren höchst zuverlässig in einem fast 100-seitigen Anhang zusammengetragen. Allerdings liegt in der Kompilation auch ein Problem. Die Zusammenstellung von Namen, Verwandtschaften und sino-internationalen Verquickungen aller Art ist vor allem Kompendium, aber noch keine Erzählung, die auch ein Sachbuch idealerweise aufweisen sollte. Dazu würde auch eine differenziertere Darstellung des Hauptakteurs gehören. China aber ist hier ein Kollektiv, das als homogener Block mit durchweg bedrohlichen Vorhaben auftritt. Dass die chinesische KP die Wirtschaft nutzt, um die Welt zunehmend zu kontrollieren, ist völlig richtig. Und auch, dass dem Westen die Idee eines politischen Masterplans völlig fremd ist, sodass wir nicht einmal ahnen, wo die Strippe gezogen wird, die zu einer harmlos wirkenden Wirtschaftskooperation oder Städtepartnerschaft mit China führt. Selbst, dass es solche Strippen überhaupt gibt, vermuten wir meist nicht. Trotzdem hat auch die chinesische KP eine an menschlichen Katastrophen reiche Geschichte, die ihr Denken geprägt hat. Und sie hat eine Gegenwart, in der es Debatten, Widersprüche und auch Entwicklungen gibt. Hamilton und Ohlberg aber sprechen China ausschließlich nuancenfreie Handlungsmotive zu, wie Profitgier, Manipulationstrieb und Kontrollwahn. Erhellend wäre es gewesen, auch den sehr chinesischen Psychomix aus leidvollem Unterlegenheitsgefühl und kompensierendem Größenwahn in den Blick zu nehmen, aus dem die angstneurotische Strategie, die Welt unter Kontrolle zu kriegen, ja gerade erwächst. Dies hätte die Hauptfigur dieses Buches interessanter gemacht und ihren weltumspannenden Aktivitäten mehr historische und auch psychosoziale Tiefe gegeben.
Meint Katharina Borchardt nach der Lektüre von »Die lautlose Eroberung – Wie China westliche Demokratien unterwandert und die Welt neu ordnet« von Clive Hamilton und Mareike Ohlberg. Bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen, übersetzt von Stefan Gebauer, Umfang 496 Seiten, 26 Euro. Das war die letzte Buchvorstellung für heute. In der kommenden Woche haben wir das Buch Machtmaschinen in der Sendung. Die beiden Autoren Viktor Meyer-Schönberger und Thomas Ramge fordern einen kostenlosen Zugang zu gesammelten Daten, die etwa die Tech-Riesen im Silicon Valley horten. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.